Man muss an Vivienne Westwood denken. Die hat gesagt, kauf einfach weniger und behalte es dafür länger.
Kauft einfach ein MILF-Shirt und ein Monique-Bikini und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht diesen Sommer.
Und es gibt keinen Rabattcode.
Und keinen Rabattcode, weil nachhaltig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers hier am Montag, wo auch immer ihr seid. Grüße gehen raus an euer Auto, an eure Wohnung, an eure Kopfhörer, wo immer ihr uns hört, mit Leila Lowfire und Toya Diebel. Ich möchte sagen, ich habe mich noch nie so professionell bei einer Aufnahme gefühlt, Leila, denn ich höre tatsächlich nicht mal mich. Denn ich habe Noise Cancelling Kopfhörer im Ohr und das ist mega weird.
Ey, ich möchte an dieser Stelle mal kurz alle Leute grüßen, die uns beim Laufen gehen hören. Tut mir sehr leid, dass unsere Folgen so unterschiedlich lang sind und eure Läufe teilweise 35 Minuten oder 85 Minuten dauern. Aber ihr macht das ganz hervorragend und lauf weiter.
Lauf weiter. Wir laufen auch weiter. Wie geht's dir, Leila? Ich habe mir vorgenommen, ich frage das jetzt einfach viel öfter. Wie geht's dir?
Finde ich cool. Also.
Jetzt spannt euch Kannst mal du? An, weil wir können jetzt 85 Minuten durchlaufen. Erzähl. Noch
Nein, aber kennst du so Smalltalk und dann fragt man im Smalltalk vielleicht so, wie geht's dir? Und dann kommt so, also. Und du warst so, fuck, eigentlich war ich gerade auf dem Sprung. Ja, aber eigentlich finde ich es ja voll gut, wenn man das so ernsthaft fragt, ne? Also und auch eine ernsthafte Antwort bekommt, nicht nur so, ja, cool, und dir? Mir geht's gut, und dir? Ja, mir geht's heute ganz gut, Toya, tatsächlich. Besser. Meine absolut stressigste Arbeitswoche ever ist vorbei. Meine Mitarbeiterin des Monats ist wieder zurück. Und das habe ich gleich mal die Woche genutzt und habe es auch zum Sport geschafft. Und dann geht's mir eh viel besser. Deswegen kann mich nicht beklagen. Und dir?
Ich hoffe, ihr hört jetzt genau in diesem Moment, jetzt wo ich antworten sollte, die Säge oder den Bohrer, der hier durch meine Wohnung braust. Ist das heftig. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das ist richtig heftig laut. Naja, mir geht so, wenn wir uns das so ernsthaft fragen und man überlegt, ernsthaft zu antworten, dann überlegt man dreimal, was man sagt irgendwie. Tatsächlich muss ich sagen, dass es mir ja eigentlich schon gut geht. Ich bin halt mega gestresst, ich ziehe ja bald um. Ich erzähle es ja jede Woche, dass ich bald umziehe. Irgendwann wird es dann passieren oder auch nicht. Wir werden sehen. Aber es geht alles jetzt gerade so in die Wege. Ne? Ich habe jetzt ja eine Küche gefunden und so. Ich habe ein paar Mal geheult, aber ich habe mir eine Küche ausgesucht. Die kann man auch Peter Lustig-mäßig irgendwie in diesen Achterbahnraum reinbauen mit unterschiedlich langen Füßen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber anscheinend funktioniert es. Es geht alles so in seine Wege, aber wir brauchen ja gar nicht hier groß um heißen Brei reden. Irgendwie diese Finn-Kliman-Geschichte mit Global Tactics und so. Vielleicht wäre es jetzt übertrieben zu sagen, es hat mir die letzte Woche versaut, aber irgendwie schon.
Ja, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ich finde, wir können auch ehrlich sagen, dass wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen haben. Aber wir nehmen ja donnerstags auf und ich glaube am Freitag kam Neo Magazin Royal. Genau, und nach dem Beitrag haben wir unseren Beitrag zu dem Thema nicht veröffentlicht.
Ja, ich finde, da kann man ruhig transparent sein. Wir haben es rausgenommen, weil wir einfach total überrumpelt waren von der Sendung und geschockt waren. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, dass ich im Vornherein auch quasi, was heißt quasi, ich habe Finn halt voll verteidigt, ne? Ich habe ein Video gemacht auf Insta, dass ich halt nicht verstehe, wie man quasi so auf einer Person rumhacken kann, der vielleicht ein Fehler passiert ist, aber die halt so wahnsinnig viele Sachen macht und blablabla. Ich will es auch gar nicht mehr irgendwie jetzt alles wieder wiederholen, weil es mich so abfuckt, so dass ich das, ich habe das auch zu vorschnell gemacht. Also ich habe zu vorschnell Finn in Schutz genommen. Ohne zu wissen, was da für Fakten eigentlich auf dem Tisch liegen. Ne? Ich hätte eigentlich wissen müssen, wenn die Redaktion vom Neo-Magazin Royal da so eine Konfrontation anleiert, dann hätte ich eigentlich wissen müssen, dass da irgendwas dran ist. So, habe ich aber nicht. Und wollte ich auch nicht. Ich wollte es einfach nicht glauben. Habe deswegen für den Schutz genommen. Und dann kam eben dieses diese Sendung. Ich glaube, Scheiße bauen DIY ist der Titel, ne? Und ich war völlig überrumpelt und auf so vielen Ebenen enttäuscht. So. Und deswegen mussten wir diesen Teil aus der letzten Folge rausschneiden, weil das natürlich, also war erstens völlig überholt, schlecht gealtert und einfach hat überhaupt nicht mehr zu den Fakten gepasst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich fuckt das einfach so krass ab, weil man da irgendwie so mit reingezogen wird. Ich bin ja im Fulfillment von Global Tactics. Das bedeutet, also seit letzten Dezember, glaube ich, also entweder 1.11. oder 1. Dezember, also 1. November oder 1. Dezember sind wir im Fulfillment. Das bedeutet, Global Tactics macht für uns Kundenbetreuung, Kundendienst sozusagen und Retouren und Verschickung, also Versand. Genau, also das Lager von meinem Shop ist seit ein paar Monaten dort bei Global Tactics und die verschicken den Stuff. Und genau. Und jetzt kommen aber natürlich voll viele Leute um die Ecke und sagen, ja, ist ja kein Wunder, dass du Finn in Schutz genommen hast, weil du lässt ja auch deine Sachen da produzieren bei Global Tactics und du steckst damit drin und deswegen versuchst du jetzt deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und so. Nein, ich lasse da nichts produzieren. Ich habe keinen einzigen Gegenstand, kein einziges Objekt da produzieren lassen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich in Verbindung mit Global Tactics. Ich will mich überhaupt nicht als Opfer sehen, weil die eigentlichen Opfer, die sitzen wo ganz anders. Aber dennoch belastet mich das, weil ich natürlich jetzt auch, ich soll mich jetzt rechtfertigen, weißt du? Ich soll mich rechtfertigen, warum arbeite ich mit denen zusammen? Wie konnte das passieren? Und was habe ich damit zu tun? Und ja, Toja, wo komme ich deine Produkte her? Und wie kannst du das sichern? Und man wird auf einmal mit in diesen Strudel gerissen und dabei ist man halt selber so krass sauer. Weil natürlich wusste ich davon nichts und wurde davon überrumpelt. Und mir fehlt bis heute, jetzt ist es Donnerstag, ich glaube heute oder morgen, ihr lebt in der Zukunft, am Montag es soll angeblich eine Stellungnahme kommen. Nochmal eine. Keine Ahnung, ob man sich mit der nicht noch weiter in die Scheiße reinreitet. Auf jeden Fall, mir wurde gesagt, dass da was kommt. Es ist halt noch nichts da. Und man ist einfach so, ich habe es gerade schon gesagt, auf so vielen Ebenen enttäuscht. Weil man ich bin menschlich enttäuscht von Finn. Ich bin als Partnerin enttäuscht, also nicht als seine Lebensgefährtin, sondern weil ich ja eine Geschäftsbeziehung auch habe mit einer Firma, wo er beteiligt ist. Und man fühlt sich da halt so, danke, jetzt werde ich damit reingezogen. Und man, weißt du, wir haben ja auch unsere Werte und versuchen diese Werte auch irgendwie in unseren Shops durchzuziehen. Und stellt dann irgendwie so viel in Frage und ärgert sich, dass man dann ja, man dürfte nicht vergessen, ne? Mit dem Fulfillment bezahlt man ja auch einen Preis. Also man gibt halt prozentual pro Produkt was ab, also diesen Umsatz beteiligt. Das heißt, immer wenn jetzt jemand bei mir ein Produkt bestellt, dann bekommt Global Tactics einen Anteil ab. Und das ist für mich halt, weiß ich rauf mir die Haare deswegen. Ich kann mir aber nicht einfach sagen, ja, ich schalte den Shop jetzt offline, weil ich nicht die Einzige bin, die von diesem Umsatz profitiert, sondern auch Angestellte von mir, teilweise Familienmitglieder, denen ich dann kein Gehalt zahlen könnte, wenn dieser Umsatz wegbricht. Also man sieht, was das für ein Rattenschwanz ist. Und das ist nur ich, die kleine Toja, die da vielleicht irgendwie Konsequenzen spürt. Das ist ja nichts zu dem, was da sonst angerichtet wurde. Ja.
Ja, man kann vielleicht noch mal kurz sagen, also es geht vor allem um die Maskennummer, die passiert ist am Anfang von der Pandemie. Hat Global Tactics Masken produzieren lassen und die als in Europa produziert verkauft. Und
sie haben gesagt, sie stellen ihre eigene Produktion komplett um. Sie haben gesagt, sie machen Made in Portugal und sie stellen ihre ganze Produktion um. Sie stoppen quasi die Klamotten und jetzt werden nur noch faire Masken produziert.
Ja, wahrscheinlich wurden sogar auch faire Masken produziert, aber schnell wurde klar, dass es nicht genug sind und dann wurde auch in Bangladesch und in Vietnam produziert und da gab es dann so einen, würde jetzt nicht sagen kleinen, sondern eher einen größeren Labelschwindel auch.
Es ist Etikettenschwindel.
Also, dass Sachen Etikettenschwindel, dass Sachen umgelabelt wurden und dann als nachhaltig verkauft wurden. In welchem Ausmaß das jetzt passiert ist, das wissen wir jetzt noch gar nicht alles. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen bei den Fakten erstmal bleiben. Also Fakt ist auf jeden Fall, da wurden Masken in Asien produziert und aber Masken aus Europa verkauft. Wie viele das waren, weiß man jetzt noch nicht. Es ist auch nicht gesagt, dass alle Sachen, die Global Tactics jemals in Europa produziert, als in Europa produziert verkauft hat, dass die alle irgendwie in Asien produziert wurden.
Nee, das ist auch total jetzt nicht, dämlich, das zu behaupten. Also undifferenziert ist es vor allem.
Ja, genau, das ist halt das, was ich gerade auch voll oft sehe, so von wegen, dann sind die Sachen da bestimmt auch nicht.
Ja.
Das wissen wir jetzt noch nicht. Also klar, man kann es auch nicht ausschließen, ne? Das wissen wir jetzt inzwischen auch, aber da müssen wir jetzt einfach uns so ein bisschen gedulden und natürlich sind das auch rechtliche Sachen, die bestimmt auch geklärt werden. Deswegen, also das ist einfach jetzt mal so die Faktenlage, die jetzt gerade ist.
Ja, und dass 100.000 Masken in ein Camp verschifft, mit Geflüchteten verschifft worden ist. Ich weiß nicht, ob die da abgekauft worden sind oder ob die gespendet wurden. Tut sich eigentlich fast nichts, denn diese Masken waren einfach unbrauchbar. Jetzt kann man sagen, ja, aber zu dem Zeitpunkt, da hat man halt selbstgenähte Masken noch getragen. Also zu dem Zeitpunkt gab es noch keine FFP2-Pflicht. Dennoch gibst du Menschen, die sowieso schon wirklich Scheiße fressen müssen, gibst du nicht auch noch kaputte Masken und sagst, ja, hier, ich bin jetzt der heilige Samariter und rette euch aus der Pandemie.
Dazu muss man tatsächlich auch sagen, also es wurde so öffentlichkeitswirksam gespendet.
Ja,
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Krasse auch, weil ich meine, klar,
White Savior.
In dem Moment einfach, egal was an Masken zu spenden, kann man irgendwie noch so nachvollziehen, obwohl das natürlich überhaupt nicht geht, zu sagen, ja, hier, guck mal, da ist ein Flüchtlingscamp, die haben eh gar nichts, dann kriegen die jetzt die schlechten Masken, also da kann man eh drüber diskutieren. Aber es wurde halt wirklich öffentlichkeitswirksam, wurden diese Masken gespendet und da wurde dann noch so Beifall kassiert für.
Ja, boah,
und das ist halt
so
irgendwie
unangenehm,
das Krasse
ey.
So in dieser ganzen Kombination und man kann das auch echt nicht irgendwie jetzt so schönreden oder sonst irgendwas. Und es ist auf jeden Fall auch gerechtfertigt, dass sich da Menschen extrem damit auseinandersetzen müssen, was sie getan haben.
Da muss viel aufgearbeitet werden, ne?
Ja, aber ich muss trotzdem, auch ohne jetzt irgendjemanden in Schutz zu nehmen, muss trotzdem sagen, dass ich dieses Shitstorm-Zeug einfach sich das nicht so nachvollziehen kann.
Gut. Ja, nachvollziehen kann ich es schon, nur die Art und Weise, wie wir immer noch mit solchen Menschen in den sozialen Medien umgehen, das gefällt mir nicht. Also ich hab aber gerade gleich noch einen anderen Gedanken, den darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Was mir nicht passt, ist Kritik, ja, berechtigte Kritik hat Global Tactics und Finn en masse verdient. Da muss auch eine Suppe ausgelöffelt werden. Da müssen die Konsequenzen für getragen werden. Das sehe ich komplett auch so. Was aber nicht geht, ist dieses, wie du gerade sagst, dieses Bewerfen mit Scheiße in Form auch von Hass. Hasskommentare, das ist einfach, das ist was, ja, was, ich verstehe es aber nicht. Da wird halt eine Sau durchs Dorf getrieben. Und ich weiß nicht, ob der Umfang, wie das gemacht wird, ob das in Ordnung ist.
Also es führt halt auch vor allem dazu, dass ich zum Beispiel gerade täglich Nachrichten bekomme, wenn ich über Muniac spreche, über fair hergestellte Sachen, über Sachen, die ich trage, die halt wirklich fair produziert sind, dass da irgendwie so eine Grundskepsis gerade herrscht.
Ah.
Und
finde ich aber gut.
Was aber echt nicht passieren darf, ist, dass das jetzt so eine krasse Auswirkung hat auf alle Sustainable Brands irgendwie, dass einfach, sobald man sagt, ja, es wurde in Portugal hergestellt oder so, dass Leute halt sagen, ja, haha, von Finn Kliman oder was, weißt du? Mhm. Also das ist irgendwie, also ich verstehe, dass das Thema gerade so krass präsent ist, aber es gibt so viele Labels, die sich so krass den Arsch aufreißen dafür, dass sie eben so Sachen, dass so Sachen nicht passieren. Und das macht mir auch so ein bisschen Angst. Also gut, ich muss mit Muniac tatsächlich nicht so viel Angst haben, weil wir gerade alles bei uns im Atelier herstellen. Und da kann man halt eigentlich gar nichts.
Ach, und wirst du auch richtig gut bezahlt, Leila? Ja.
Ich nicht, nee, ich bin total unterbezahlt. Also ich habe auf jeden Fall keinen Fernlohn. Ich beute mich selbst aus, ja, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, wir bezahlen alle Leute fair, weil ich weiß nicht, in Berlin ist es so, dass sie sonst nicht zur Arbeit kommen tatsächlich. Also von daher kann man das, glaube ich, ganz gut kontrollieren. Nee, aber das soll jetzt auch gar nicht so Thema sein. Aber ja, ich muss auch wirklich sagen, man darf trotzdem nicht außer Acht lassen, dass Finn Kliemann auch sehr viele gute Sachen gemacht hat. Und das ist jetzt nicht alles irgendwie nur also man darf ihn nicht nur über seine Fehler definieren, aber man muss natürlich klar diese Fehler ansprechen und er muss sich klar damit auseinandersetzen.
Ja, und die Konsequenzen ziehen. Das
und die Konsequenzen
ist schon klar.
Ziehen, auf jeden
ja.
Fall. Genau, das aber trotzdem finde ich, dass Finn Kliemann jemand ist, der seine Reichweite sehr oft sehr, sehr gut genutzt hat und der sehr gute Sachen in die Welt hinaus getragen hat und der auch viele Aktionen gemacht hat, die anderen Menschen geholfen haben. Und das ist ein fucking großer Fehler. Das ist jetzt nicht so eine Kleinigkeit.
Nee.
Aber man darf eine Person nicht nur darüber definieren. Und das sage ich jetzt als jemand, der sehr oft auch Leute kritisiert und auch sehr viel Kritik auch selbst bekommt. Aber man muss trotzdem, ja. Also ich kann Leute nicht nachvollziehen, die sagen, jetzt, dass so ein Finn Kliemann einfach keine Daseinsberechtigung mehr hat. Kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, das ist für dich, das finde ich sowieso ist schwierig. Aber was ich sagen wollte, weißt du, Finn hat einfach ein Bild von sich und dem Kliemannsland erschaffen. Er hat, also, ich meine, ist zum Idol einer ganzen Generation geworden. Mit dem, was er gemacht hat, geschaffen hat, mit diesen innovativen Wegen, die er begangen ist. Und man, das meinte ich mit dieser Enttäuschung auf so vielen Ebenen, auch sicherlich für sehr viele andere Leute, dass man all das auf einmal in Frage stellt. Weil man sich denkt, okay, vielleicht hat er viele andere, bei vielen anderen Dingen auch schon Scheiße gebaut. Und vielleicht war das einfach nicht richtig, ihn so hochzuheben. Und weißt du, wenn jemand immer so, und das muss man ihm einfach lassen, wenn er Dinge postet und Videos macht und so, sieht ja auch immer alles so schusselig und tollpatschig und ach, und jetzt male ich hier noch ein Bild und jetzt habe ich das und das gemacht. Da wird eine Menge Geld mit verdient. Also wirklich, das sind nicht ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, da sind Millionen mit verdient worden. Und da dann so zu tun, hey, ich bin aber immer noch der kleine Skater ohne Geld, das ist halt einfach schwierig. Wenn ich das so sage, bitte versteh mich nicht falsch, ich fühle mich da wirklich schlecht dabei, weil ich mag Finn. Ich mag Finn und mochte ihn und mag ihn immer noch. Und mir fällt es sehr schwer.
Du hast sogar ein Tattoo von Finn, oder?
Ja, da bist du sogar mal ein Tattoo gestochen. Ich weiß gar nicht, Gott, Jet Set steht auf meinem Oberschenkel, hat er mir ein bisschen den Muskel reingehakt.
Da hättest du es wissen müssen.
Da hätte ich es wissen müssen. Das ist am Charlatan.
Das Klima eigentlich Jet Set ist und nicht kleines Skater von nebenan. Nein.
Also es zeigt einfach, dass man Personen hinterfragen kann und darf und sollte und ja auch uns. Es ist natürlich für mich funny, dass irgendwelche Leute jetzt auf den Zug aufspringen und sagen, Herr Toya, die lässt auch nur Scheiße herstellen und die kennt Finn Kliemann, sorry. Ey, das ist ja wie auf dem Schulhof. Also, wenn nur weil ich jemanden kenne, der Scheiße gebaut hat, dann heißt es doch nicht, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber damit braucht man gar nicht erst anfangen. Ich bin mega gespannt,
ja,
wie
gut,
das weitergeht.
Ja gut, also ich kann's ein paar, ja. Also ich meine, da muss ich kurz so reinkrätschen, weil
ja.
Ich bin auf jeden Fall so jemand, wenn jemand richtig
findest,
das Scheiße
ich bin
baut.
Schuld.
Ja, ich finde, dass du eigentlich an der ganzen Sache schuld bist. Und du allein.
Ich allein.
Nein, aber wenn jemand so krass Scheiße gebaut hat und dann von seinen Freunden oder so öffentlichen Freunden, sage ich mal, das ist ja auch noch immer ein Unterschied, dann so krass in Schutz genommen wird und so da so krasse Loyalität erfährt, dann denke ich mir so, ja, dann seid ihr mit dran schuld. Nee, ich meine tatsächlich so, wenn du jetzt sagen würdest, ja, aber guck mal, also eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, so guck mal, Finn hat ja auch gute Sachen gemacht und so, der hat das nicht so gemeint. So dann würde ich das schon krass ankreiden, so. Aber ich finde, solange man sich irgendwie trotzdem dazu äußert, und zwar faktenbasiert, was ja einfach so ist, oder wenn jemand auch jemanden krass verletzt hat oder so, dass man halt dann die Person halt nicht in Schutz nimmt und sagt, ja, die hat das nicht so gemeint, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man halt so sagt, ja, hier, guck mal, aber der kann ja eigentlich gar nichts dafür oder so, das finde ich halt schon echt krass. Also da denke ich mir dann so, ja, dann seid ihr aber auch Teil des Problems. Weil wenn man jemanden so krass in Schutz nimmt, der Scheiße gebaut hat, dann ist man irgendwie auch Teil des Problems.
Ist man auch. Und da sprichst du jetzt was an. Ich kann super krass empfehlen die Folge von Haselbrucker und Thomas Spitzer. Die haben in ihrem Podcast, Nur verheiratet heißt der Podcast, glaube ich, eine Folge gemacht, und unsere Gedanken zu Finn Kliman heißt die Folge, glaube ich. Auf jeden Fall ist diese Folge unfassbar differenziert und die beiden sprechen über Finn, was da passiert ist, und aber auch über ein ganzes System. Und dafür wurde ich auch kritisiert, dass ich gesagt habe, ey, es ist doch nicht nur, ja, Finn hat mega Scheiße gebaut, der soll seine Suppe auslöffeln, ja, das ist ein riesen Kackdreck. Aber es ist nicht nur eine Person, sondern es ist eine Verkettung. Und jetzt weiß ich nicht, ob es reicht, einfach eine Sau durchs Dorf zu treiben und dann abzuhaken und sagen, okay, wir canceln ihn jetzt weg, wir geben ihm den Shitstorm und dann müssen wir uns mit dem Problem nicht mehr auseinandersetzen. Und das finde ich auch. Das so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach Finn Kliman abhaken, sagen, da darf gar keine Aufmerksamkeit mehr haben und dann nicht mehr über das eigentliche Problem nachdenken. Weil wie konnte es dazu überhaupt kommen?
Ja, und ich kann das teilweise, kann ich verstehen, auf jeden Fall, aus dadurch, dass ich jetzt auch Produzentin bin, in einem ganz, ganz kleinen Ausmaß. Ja. Aber ja. Ich kriege jeden Tag so viele E-Mails von Menschen, die sagen, ey, Leila, wann kommt eigentlich meine Bestellung? Und die Bestellungen werden bei mir halt wirklich per Hand angefertigt im Atelier in Berlin. Da kann ich nichts machen, ne? Ich kann da nichts machen. Ich kann nicht sagen, ey, näht schneller oder hey, ihr dürft jetzt nicht krank werden oder ihr, die Maschinen, die
hör auf,
jetzt
aufs Klo zu gehen.
Ja, ernsthaft, nee, willst du gerade eine rauchen? Hä? Nee, die Sachen sind noch nicht fertig. So. Ja. Ich kann das nicht machen, wobei das mit dem Rauchen ist noch was anderes, aber du weißt schon, was ich meine. Also teilweise kommen halt Leute nicht zur Arbeit, werden krank. Letzte Woche hat die ganze Woche einfach unsere wichtigste Maschine einfach einen Stich ausgelassen. In jeder Naht hat die einen Stich ausgelassen. Ich saß tagelang da und habe Sachen aufgetrennt, damit die nochmal genäht werden können. Oh, wir können ja auch nicht das ganze Material einfach so wegschmeißen. Und ich war halt auch so, boah, ich kriege jeden Tag so viele E-Mails und hatte teilweise wirklich Angst, meinen Computer anzumachen. Die Leute wissen ja, dass sie irgendwie einen nachhaltigen Bikini bestellen bei mir von einem ganz, ganz, ganz kleinen Mini-Unternehmen. Und trotzdem hat man aber noch dieses Einkaufserlebnis so von ASOS verinnerlicht oder so, wo die Sachen irgendwie am nächsten Abend vor deiner Tür stehen. Und das ist halt das Krasse so, ne? Weil wir sind so verwöhnt von Online-Shopping und auch von auf gar keinen Fall fair produzierten Sachen, dass wir ganz vergessen, was eigentlich alles dazugehört, dass man ein Kleidungsstück tragen kann.
Aber jetzt muss ich mal dazwischen grätschen. Das, was du gerade beschreibst, dass Leute bei dir als Mini-Unternehmen etwas online bestellen und denken, es ist ein riesiger Kosmos, wo sie bestellen, ist eben bei Finn genau andersrum. Die Leute denken, sie kaufen mir bei einem kleinen, verrückten Klimansland-Boy einen coolen Hoodie aus Portugal. Dabei ist das ein riesengroßes Unternehmen. Das ist ein riesengroßer Shop mit unfassbar großen Umsätzen. Da sitzt nicht eine Person und, also weißt du, was ich meine? So, das ist ein Bild, das muss man mal ablegen. Das ist ein Geschäftsmann, so wie wir auch Geschäftsfrauen sind, wo auch viel mit, nicht nur durch schnell und ja, viele Projekte gleichzeitig, aber da wird auch mit Kalkül gehandelt und das darf man nicht vergessen.
Ja, aber ich glaube, du missverstehst mich gerade, weil ich meine genau das so. Die Leute haben eigentlich das Bedürfnis, dann direkt am nächsten Tag ihre Sachen zu haben. Und ja. Dann hast du halt als Produzentin, hast du total diesen Druck. Und natürlich denke ich mir so, geil, wenn ich die Sachen in China bestellen würde. Ey, ich hätte morgen ein Angebot, in 3 Tagen die Samples und in 7 Tagen habe ich meine komplette Ware hier stehen. Warum muss ich mir monatelang diesen Stress geben, um meinen Stock aufzubereiten, weißt du? Also das meine ich halt so damit. Natürlich frage ich mich so, aber würde es nicht mehr Sinn, dann schreiben mir Leute so, ey, ich bin halt Studentin, ich kann mir kein Bikini-Oberteil für 60 Euro leisten. So, und dann denke ich mir so, ja, ich habe schon wirklich so, ich habe schon so das Günstigste vom Günstigsten.
Was sollst du noch machen? Ja.
Und da ist überhaupt nicht viel Marge drauf oder sowas. Und aber es ist natürlich eine Marge drauf. Also ich will nicht so tun, als ob das irgendwie so komplett ehrenamtlich ist. Auch wenn Munir keine schwarzen Zahlen schreibt, bestimmt auch dieses Jahr noch nicht, ist es trotzdem so, dass natürlich da eine Marge drauf ist, weil wir müssen ja auch irgendwann so auf die schwarzen Zahlen kommen.
Ich habe mir übrigens, weil Leute hier das auch behaupten, ich habe übrigens, seit es hier MILF Cosmetics gibt, seit ich die Firma gegründet habe, ich habe mir noch keinen einzigen fucking Cent rausgenommen aus der Firma. Nur, dass das mal klar ist, weil hier so getan wird, hier teuer, super, mega fancy und alles, könnt ihr knicken. das habe ich alles aus Kooperation.
Ja, voll. Ist ja bei mir genauso, ne? Oh, also meine Kooperationen füttern Muniac am Ende. Ja, ich finde auch so, Image ist es echt, das ist schwierig, aber ganz ehrlich, also eine Firma, die Global Tactics heißt, dass man
darf auch global bestellen, meinst du?
Nein, das nicht. Nein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es groß, also ich war jetzt nicht so überrascht davon, dass es so mega groß aufgezogen ist oder so. Aber ich verstehe natürlich, wenn man sich ja so gar nicht mit der Materie beschäftigt, dass man halt denkt, das ist so ein kleiner Online-Shop von nebenan. Und dann noch so cool mit Klamotten aus Portugal. Und
ja, das ist das Problem. Man kann halt, ey, ich finde Asien-Hass übrigens voll an der falschen Stelle. Aber wenn man ein Unternehmen führt und quasi Marketing damit betreibt, dass man alles fair macht, dann muss man es auch tun. Weil sonst nutzt man das Vertrauen der Kundschaft aus. Wenn ganz oben auf dem Online-Shop immer steht, alles fair aus Europa, dann frage ich, also ich weiß es nicht, man, da sind doch auch Feuerzeuge und Brillen und so, das ist doch auch nicht aus Europa, weißt du? Also wo ich mir denke, so was glaubt ihr denn, wo das herkommt? Glaubt ihr echt, dass ein Feuerzeug in Europa hergestellt wird da? Nein. Wo soll denn die Sonnenbrille herkommen, die Plastiksonnenbrille? Glaubt ihr, das Plastik wurde hier irgendwie in Portugal am Strand gegossen?
Ich weiß inzwischen auf jeden Fall, dass alles, was nicht Stoff ist, wahnsinnig schwer ist, aus Europa zu beziehen. Also jeder Reißverschluss, jede Schnalle.
Knopf, alles, ja.
Ja, das ist einfach wahnsinnig schwer. Und ich habe wirklich, letztes Jahr habe ich monatelang auf meine Schnallen gewartet. Und die kamen aus der Türkei, aber so aus dem Teil, der noch so, sag ich mal, zu Europa gehört, mehr oder weniger. Und also wir haben die Schneiden übrigens nicht verwendet, weil die nicht funktioniert haben. Von daher brauchen wir das auch gar nicht zu diskutieren. Aber ich weiß halt, wie schwer es ist, gerade so bei den Waren. Und am Ende passiert es auch leider sehr oft. Und ich kann nicht sagen, ob mir das schon mal passiert ist, aber ich kann es auch nicht ausschließen, dass mir das nie passieren wird, dass du so Schnallen oder Metallteile, Metallzutaten zu deinen Klamotten, dass du die am Ende von einem europäischen Händler beziehst, der aber in Europa vielleicht ein bisschen was produziert, aber auch vielleicht in Asien produziert und am Ende kannst du es, also Lieferkettentransparenz, weißt du, Lieferkettentransparenz und du musst es noch nicht mal, du kannst sogar nachhaltige Sachen verkaufen, wenn einfach der Großteil von diesem Produkt nachhaltig hergestellt wurde. Also da sind so ganz, ganz viele Sachen, die mich echt krass schockiert haben, so in diesem ganzen Aufbauprozess von meiner Firma, wo ich mir so dachte, krass, ey, könnte ich jetzt auf vieles einfach mehr scheißen und da auf jeden Fall mehr Gewinn auch draus machen und müsste nicht monatelang immer auf Sachen warten. Ich habe gerade eine Lieferzeit von Kordelenten. Ey, die sind 2 Monate. Kannst du dir das vorstellen? unsere Kordelenten reichen jetzt nur noch 3 Wochen. Ah, wir bestellen einfach neu. Ja, Lieferzeit 2 Monaten.
Ja, ich meine, du hättest Bikinis, du hättest die Stoffe und alles, die hättest du direkt aus Bangladesch bestellen können zum Beispiel, aus Pakistan bestellen können und hättest dann einfach nur dein Kordelstück da dran schnallen müssen oder ein kleines Etikett, Muniac dran, kannst du sagen, Made in Europe. Schau dir doch mal die Lacoste-Dinger an. Lacoste ist nicht in Frankreich hergestellt. Die haben vielleicht mal das Krokodil da drauf genäht. Also das ist ja genau dieses Ding, wenn Schuhe Made in Italy sind, ja, vielleicht kleben die Sohle da unten dran. Es gibt 1000 Berichte dafür. Ganz highly recommended übrigens, könnt ihr euch angucken. Es gibt eine Uncovered-Folge dazu, Made in Italy heißt die. Die zeigt mal ganz schön, was es eigentlich heißt, Made in Europe. Also es gibt unfassbar viele tolle Unternehmen, die das sehr, sehr ernst nehmen. Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen. Es gibt aber auch sehr viele, sehr große Firmen vor allem, die das ausnutzen, das Vertrauen von Menschen in Europa. Ey, wenn ihr mal in Produktionshallen Made in Italy geht, wer sitzt denn in diesen Produktionshallen? Das sind nicht irgendwelche italienischen Nonnas, die da mit Spaghetti im Mund eure Sachen zusammennähen. Nee. Das sind teilweise Zwangsarbeiterinnen, da sitzen und 20 Stunden im Kram zusammennähen, nicht für den Lohn, den sie eigentlich bekommen sollten. Also nur Made in Europe zu sagen, es ist fair, das ist zu einfach. Das ist, das stimmt nicht. Und das ist halt das Ding, wenn man wirklich, vor allem wir als Produzentinnen, ich meine, du nähst es bei dir selber zusammen, aber wenn man wirklich wissen will, wie ein Gegenstand, wie der entstanden ist, ja, dann muss man sich daneben stellen und gucken, wo das gemacht wurde. Und also nur dann. Und das ist halt, ja, das klingt jetzt einfach, wenn ich das sage, so ist halt die Welt. Ich kann mich halt auch nur darauf verlassen, dass die Zertifikate und die Zertifizierungen und die ganzen Siegel, die ich da versprochen bekomme, dass die wahr sind.
Ganz kurz Anmerkung der Redaktion. Sagst du, wo du herstellst oder willst du nicht darüber reden?
Können wir gerne machen. Ich produziere mein Stuff, also ganz unterschiedlich. Wir haben ja so viele verschiedene Produkte. Die Textilien zum Beispiel, die produzieren wir gar nicht selber. Ich habe einmal ein T-Shirt produzieren lassen, lustigerweise auch in Portugal. Da habe ich dann einfach eine Firma recherchiert, mir selber rausgesucht. Hat auch 3 Monate gedauert. Nee, 6 Monate. Es hat 6 Monate gedauert, bis diese 2 T-Shirts damals, muss man sich mal vorstellen. Das ist dieses fliederfarbene Milf-T-Shirt und das türkisfarbene 0815-T-Shirt. Auf jeden Fall, das ist eine Produktionsfirma in Portugal, die dieses Gotts-Siegel hat. Dann die anderen T-Shirts, die lasse ich alle über Cantana produzieren. Das ist eine nachhaltige Textilproduktionsfirma, die hier auch die Sachen druckt, also nicht über Global Tactics. Dann die Ketten, der ganze Schmuck, das ist alles China, das ist alles Hongkong. Da habe ich natürlich die ganzen Zertifizierungen, aber das ist genau das, was ich meine. Die laden mich zwar ein, die Produktionsstätte anzugucken. Ich habe mir auch tatsächlich schon überlegt, hinzufliegen. Ich war da noch nie. Aber da habe ich mir dann halt auch gedacht, was ist, wenn ich da hinfliege und die zeigen mir einen Raum, wo 3 mega glückliche Menschen sitzen, die sagen, ihr größtes Hobby ist meine Ketten zusammen knipsen. Und dann ist dahinter eine Halle und dann stimmt es gar nicht. Ich kann mich halt nur auf die Siegel und die Zertifikate verlassen. Ich habe halt schon extra Edelstahl gewählt an Schmuck, weil diese ganze Edelmetallindustrie so undurchsichtig und dreckig ist, dass ich da gar nicht mitmischen wollte. Weil ich weiß nicht, ob du Goldschmuck oder Silberschmuck hast, aber überall, wo Edelmetalle drin sind und es ist neues Edelmetall, kannst du halt davon ausgehen, dass es schmutzig abgebaut worden ist. Also völlig intransparent. Spricht übrigens auch eigentlich niemand drüber. Also wenn ihr Schmuck haben wollt, echt Gold, zum Beispiel echt Silber, dann kann man eigentlich nur alten Schmuck einschmelzen lassen. Genau.
Ja, voll. Also ich hatte es sogar schon, also die erste Kollektion haben wir in Polen hergestellt, so 1,5 Stunden von Berlin, also direkt an der Grenze.
Ach, du bist auch hingefahren, wo ich dich angeschnauzt habe, warum du kein Corona-Test gemacht hast.
Also ja, oh Gott, das wissen die Leute gar nicht. Ja, ich bin nämlich zurückgekommen und war so, krass, niemand hat dort eine Maske getragen und früher war hochschwanger und war so, hast du einen Corona-Test gemacht?
alles gut gelaufen, nichts passiert.
Ja, außer unsere Freundschaft, die hatte einen kleinen Riss danach. Ich war jetzt sofort mit 3 Stäbchen in die Nase gerammt. Genau, ich war da auch vor Ort und so und das sah auch alles irgendwie super aus und so und das, wie gesagt, auch direkt an der deutschen Grenze und dann denkt man auch so, ja, es ist auch alles easy so, ne? Also es muss halt irgendwie alles cool sein, weil ich denke mir, wenn an der deutschen Grenze dort arbeiten, dann haben die gute Arbeitsbedingungen, weil sonst würden sie nach Deutschland kommen und einfach mehr Geld verdienen, so nach dem Motto, ne? Weil in Deutschland gibt es super wenige NäherInnen.
Ja, weiß man aber auch nicht.
Ja, weiß man nicht, aber das ist einfach nur vom Gefühl. Also ich rede gerade über meine Gefühle.
Ja,
hallo,
ja.
Sieh mich.
Ja.
Und dann war das aber auch so, dass ich mir dachte so, aber woher weiß ich, dass alle dort gleich bezahlt werden und alle gleich cool bezahlt werden? Und die haben auch kein Deutsch gesprochen, wenn ich mit denen geredet habe, also außer die Produktionsleitung. Und am Ende können die ja trotzdem in ihrer Produktion machen, was sie wollen. Und ich habe da, also ich kann natürlich immer wieder fragen und die können mir das auch sagen, aber dass ich das halt irgendwie prüfen kann, das passiert ja gar nicht.
Ey, ich kann dir so eine Geschichte erzählen. Ich habe einmal was aus China bestellen wollen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. So irgendwas aus Plastik. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich habe es nicht bestellt, deswegen weiß ich es nicht mehr. Weiß ich das ganz genau. Ich habe dann gefragt, ob ich ein Zertifikat haben kann. Es gibt so verschiedene Zertifikate, die auch für China gelten. BSCI zum Beispiel, das sind so, dass ethische, sozial-ethisch alles in Ordnung ist und so. Und er hat das quasi nachgefragt, ob es das gibt. Und dann hatte die mich erst gefragt, ja, ich hatte gefragt, gibt es irgendeinen Nachweis, dass sozial-ethisch, ob die da irgendwelche Zertifizierungen haben? Dann meinte sie, was meine ich denn? Und dann habe ich halt gemeint, ja, das und das und das. Und dann meinte sie, ja, das haben sie bestimmt, musste sie halt mal nachgucken. Und dann dachte ich mir schon so, okay, du weißt nicht, ob du das hast oder ob ihr das habt. Weird. Und dann hat sie gesagt, ja, sie meldet sich morgen wieder. Und dann hatte sie auf einmal so einen Wisch und das sah für mich halt alles hardcore nach Photoshop-Philipp aus. Und dann das muss man halt, ich will das niemandem unterstellen, aber das gibt's halt auch, ne? Wir haben dann da nicht bestellt, weil wir halt irgendwie gedacht haben, okay, irgendwie ist es weird, erst weiß ich's nicht und dann auf einmal gibt's einen Zettel und da ist ein Logo drauf. Ja, ich glaube, es gibt ja so, wie heißt denn das? Es gibt doch so richtige Jobs, so Berufe, die sich wirklich darum kümmern, um Lieferketten nachzuprüfen. Ich weiß halt gar nicht, ob das geht, ob man so ins Detail eine Lieferkette nachprüfen kann oder ob man einfach versuchen muss, so viel wie möglich richtig zu machen. Was man auf jeden Fall nicht machen darf, ist so zu tun, als würde man alles richtig machen und einen auf super nachhaltig machen und alles ist super fair und super öko und nach innen weiß man es aber gar nicht genau. Da muss man einfach die Schnauze halten und kein Marketing damit betreiben.
Ja, voll. Total. Also, ja, ich find's echt schwierig. Ich meine, ich bin jetzt erst seit einem Jahr in diesem Bereich, gerade was Mode angeht und Nachhaltigkeit. Und ich finde einfach, dass es so Standard sein sollte, dass man so gewisse Sachen erfüllen muss, weil ich glaube nämlich, dass es dann auch wieder insgesamt günstiger wird, wenn alle Unternehmen so ein bisschen zu sowas verpflichtet werden oder alle Produktionen halt irgendwie so einen ethischen, so einen Conduct unterschreiben müssen. Aber ja, es ist irgendwie schwierig. Ich weiß auch, dass es ein Privileg ist, wenn man sich ein Bikini von 100 Euro leisten kann oder mehr. Es ist wirklich, ich bin da so mega hin und her gerissen. Ich für meinen Teil wusste, dass wenn ich ein Bikini-Label machen will, dass ich das auf jeden Fall so nachhaltig wie möglich machen will. Und habe mir da aber selber auch gesagt, ey, wir machen das, was geht. Und das, was nicht geht, da arbeiten wir dran. Aber ich glaube, also gerade allein, was diese Lieferkettentransparenz angeht, wenn du jetzt, also zum Beispiel unser Stoff, ne? Unser Stoff kommt aus Italien. Aber wie kann ich wirklich nachvollziehen, dass er dort hergestellt wurde, dass das Garn dort hergestellt wurde?
Ja, und woher sind denn die Zutaten?
Europa sind, genau. Also bei uns ist es tatsächlich auch so, irgendwie 70% oder über 70% recyceltes Plastik. Und da ist dann das nächste Ding. Recyceltes Plastik ist auf jeden Fall auch ein begrenztes Material. Also es gibt halt nur so und so viel recyceltes Plastik und du kannst sehr viele Dinge daraus machen. Das ist auch ein sehr wertvolles Material. Mhm. Und wo beziehen die das her, weißt du?
Also ich habe nur gelesen, dass quasi recyceltes Plastik und diese Fasern, dass die eigentlich viel zu kurz sind und man daraus überhaupt gar kein Garn machen kann und dass das eigentlich auch nur eine riesengroße Blase ist, weil man zu diesem recycelten Plastik muss man halt auch voll viele, also echtes Cotton quasi dazu mischen, damit das überhaupt hält und man eigentlich
Baumwolle jetzt nicht eigentlich?
Oder Baumwolle nicht, man sieht mal, wie Expertise ich hier auf den Tisch lege.
Man mischt das mit neuen Materialien, weil recyceltes Plastik ist halt super hart und deswegen brauchst du immer so einen Mischstoff, damit das überhaupt flexibel ist und so ist wie neues Material.
Also es gibt auf jeden Fall viele Diskussionen, ob dieses Marketing um recyceltes Plastik, ob das überhaupt so lupenrein ist.
Darf ich da noch mal kurz rein, weil es geht da vor allem um so Produkte, die zum Beispiel aus Baumwolle bestehen und dann ist da aber noch Polyester mit drin. Also nee, oder ich weiß gar nicht, gibt es Baumwolle, Polyester? Ich verkaufe nur Swimwear, bei uns ist alles Plastik. weil bei Bikini-Stoff muss es ja einfach Plastik sein, ansonsten funktioniert das nicht, dann trocknet das nicht und so weiter. Aber es geht auf jeden Fall um diese Mischstoffe. Es gibt nämlich auch ganz viele Sachen. Ich habe mir auch mal bei Esprit ein Kleid geholt. Und das war auch so mit so Nachhaltigkeitslabel und so. Und
ja, ganz schlimm. Conscious von H&M. Größte Greenwashing-Scheiße, ey. Oder Zara, Join Life. Furchtbar.
Und dann ist das aber so ein eine Stoffmischung, die man gar nicht mehr danach recyceln kann. Weil das gemischt wurde. Und sobald zwei verschiedene Sachen da gemischt werden, kann man das halt nicht mehr recyceln. Und dann ist es eigentlich total für den Arsch. Selbst wenn ein Teil davon biologisch abbaubar ist, bleibt am Ende halt der andere Teil übrig. Und das funktioniert ja einfach nicht. Also es gibt da wirklich so viel. Ich meine, wir reden jetzt schon über eine halbe Stunde irgendwie über nachhaltige Produktion. Und ich glaube, ihr bekommt so langsam einen Eindruck, wie tief das Ganze eigentlich geht, wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt. Es ist wahnsinnig schwer. Es muss auf jeden Fall sehr viel passieren dazu.
Guck mal, diese ganzen Konzerne, Leila, die alle sagen Biobaumwolle, Biobaumwolle. Sie haben alles aus Biobaumwolle. Liest du bei Zara, liest du bei H&M. Hier, ich glaube, H&M und C&A und Zara und so, die bekommen über 80% des kompletten Bestands von Biobaumwolle. Das heißt, wenn jeder Bio-Baumwolle irgendwo draufschreibt, das sind ja übrigens, darfst du schon draufschreiben, wenn nur kleine Anteile von Bio-Baumwolle in deinem Produkt sind. Wie viel Bio-Baumwolle soll es denn auf der Welt geben, wenn die größten Konzerne der Welt alles mit Bio-Baumwolle herstellen können? Und wie bio ist das dann? Und weißt du, wir müssen uns jetzt gar keine reine Weste waschen. Ich habe auch H&M-Klamotten und Zara-Klamotten und C&A noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall genug Fast-Fashion-Zeug und ich brauche da nicht stolz drauf sein, aber ich schäme mich jetzt auch nicht richtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man muss halt sich bewusst sein, dass wenn man sich so ein Teil holt, dass man es nicht kauft, um es irgendwie in 2 Wochen wieder irgendwie wegzuschmeißen, weil man keinen Bock mehr drauf hat, sondern wenn man sich Fast-Fashion holt, dann sollte man das Fast entschleunigen und dieses Teil behalten, bis man stirbt.
Trägst du das dann immer mit so einer Plastikfolie drumherum, damit es nicht kaputt geht?
Ja, richtig. Ich vererbe das dann an meine Kinder weiter. Die komplette Fast-Fashion-Linie. Alles geht an meine Kinder weiter. Ja, aber es ist nicht so einfach, weil man kann auch nicht alle Leute blamen, die zu Zara gehen und sich Klamotten bei H&M kaufen.
Nee, aber das ist ja auch der falsche Ansatz. Es geht ja nicht um die EndkonsumentInnen, sondern es geht einfach darum, dass diese ganze, also es ist einfach Kapitalismus, klar, ganz oben, aber auch das alles dazwischen, diese ganzen Konzerne, wie die halt produzieren, ist einfach total unethisch. Und gefühlt mit jeder Innovation, die kommt, um irgendwas nachhaltiger zu machen, nehmen die das und machen Greenwashing damit, weißt du? Also das ist ja eher so ein bisschen das Ding. Also irgendwie muss es ja viel mehr kontrolliert werden. Es muss viel mehr Labels geben, die wirklich da eben Lieferketten prüfen, die gucken, ob so ein Kleid von Esprit halt wirklich nachhaltig ist, auch wenn das aus 3 verschiedenen Materialien besteht, die einfach gemischt wurden. Und können die dann trotzdem biologisch abbaubar da draufschreiben, obwohl das halt eigentlich gar nicht mehr stimmt? So Sachen, finde ich, müssen halt passieren. Nicht, dass, keine Ahnung, Leute halt mit Steinen beworfen werden, die vor Primark in der Schlange stehen oder so. Es ist totaler Schwachsinn, weil und da kommt ja noch was ganz anderes mit dazu, nämlich, dass wir halt Leute, die halt besser angezogen sind, immer besser behandeln als Leute, die schlechter angezogen sind. Und damit üben wir eigentlich auch noch mehr Druck auf Leute, die weniger verdienen, aus, dass die sich irgendwie bei Primark halt für 50 Euro einen kompletten Kleiderschrank zusammenstellen.
Oder Bodytypes. Bodytypes, ja, überleg doch mal, ja. Menschen, die nicht in S, M und L passen, weil sie eine größere Größe haben, erzähl denen mal, sie sollen bitte nicht bei Fast Fashion einkaufen, sondern sich gefälligst nachhaltig einkleiden, wie klein diese Nische ist für diese Menschen, obwohl es ein riesiges Publikum ist. Diese Menschen, die finden vielleicht nichts in den super nachhaltigen Stores, weil es einfach kaum Auswahl gibt.
Ja, und noch dazu kannst du auch nicht verlangen von jemandem, dass er irgendwie 100 Euro für ein Kleidungsstück ausgibt, was dann halt irgendwie passt.
Ja, vor ich weiß gar nicht, wie lange, wann war denn das? Vor 5 Jahren oder so. Ich habe ja auch riesige Brüste, ja. Und vor 5 oder 6 Jahren wollte ich mir ein Bikini kaufen. Hallo Leila, Munja gibt's ja leider erst gerade eben. Ich wollte mir ein Bikini kaufen und ich habe keinen Bikini gefunden, der mir gepasst hat. Weil die Marken, die ich mir leisten konnte, nun mal Fast Fashion, das überhaupt nicht angeboten haben. Dann bin ich zu, warte mal, ich weiß nicht, ob es Asos oder ob es Primark war, auf jeden Fall hatten die meine Größe. Natürlich war das dann der totale Mega-Müll. Richtiger Fast-Fashion-Müll, das Ding ist irgendwie auch nach einem, zweimal Tragen auseinandergefallen, aber da habe ich mich wenigstens abgeholt gefühlt, weil die hatten Größen für mich, weil die halt in einer Masse produzieren können, dass es denen egal ist, wenn die Größe nicht von nicht so vielen Leuten gekauft wird.
Ey, Toya, ich kann dir sagen, ich habe 2011 habe ich bei Primark einmal eingekauft, da habe ich gerade einen Film gedreht und habe irgendwie so bunte Sachen gebraucht und dachte mir so, ey, auf gar keinen Fall gebe ich Geld aus für Klamotten, die nicht schwarz sind. Kann man sehen, wie man will. Jedenfalls, abgesehen davon war ich noch sehr arm zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls bin ich zu Primark gegangen und ich habe mir da einen Sport-BH gekauft, den habe ich noch nicht mal anprobiert vor Ort, ne? Weil bei Primark, also du gehst ja da auch so rein und dann, ich glaube, die wenigsten Leute probieren wirklich alles an, würde ich sagen. Weil wenn da irgendwas so 5 Euro kostet, dann denkst du dir vielleicht noch eher, ach, das nehme ich mit, egal ob es passt oder nicht. Und da habe ich mir wirklich einen Sport-BH gekauft. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich nirgendwo einen Sport-BH gefunden habe. Und der sah irgendwie so aus, als ob er mir passen könnte. Diesen scheiß Sport-BH habe ich heutzutage immer noch. Also die Träger sind schon total zerfleddert und alles. Ich meine, 11 Jahre.
Ja, 11 Jahre. Krass, ey. 2011 ist 11 Jahre her. Und aber ich war so dankbar dafür, weil ich konnte vorher einfach nicht laufen gehen. Also weißt du, das ist so krass, einfach, wenn du dir das so vorstellst. Und was habe ich für den bezahlt? 12 Euro oder so?
Ja, und hätte ich dir damals sagen müssen, nee, entweder du gehst jetzt hier mit einem 100-Euro-Sport-BH laufen, von hier einigermaßen fair, oder du gehst gar nicht laufen. Weil du darfst dir nicht so ein 12-Euro-Ding kaufen. Das ist nicht erlaubt.
Ja, und selbst wenn du zu Triumph gehst oder so, das heißt ja nicht, dass der fair hergestellt wurde. Genau, also ich glaube, wir drehen uns da jetzt langsam ein bisschen im Kreis. Aber es ist auf jeden Fall so, man darf EndkonsumentInnen nicht schämen, finde ich. Es ist nicht so, dass wir den Markt zu 100% regulieren. Entscheidung dazu haben, den Markt zu regulieren, so rum.
Aber findest du nicht, weil ich habe diesen Satz gehört bei Hazel und Thomas jetzt im Podcast, und den fand ich einfach so gut, diesen Satz. Wenn jeder ein bisschen schuld ist, dann kann ja auch jeder was verändern. Also, weil wenn man einfach die Verantwortung von den Endkonsumenten komplett wegnimmt, dann bedeutet das ja, dass wir gar nichts da tun können. Aber indem wir unser eigenes Kaufverhalten überdenken und in Frage stellen, ey, ich muss das auch machen. Verstehe mich nicht falsch, ich denke da auch drüber nach. Ich bin privilegiert und habe jetzt mehr Kohle als vor ein paar Jahren. Das bedeutet aber auch, dass ich mir mehr Gedanken darüber machen kann, weil ich es eben kann.
Ja, genau. Und das ist halt der große Unterschied. Weil ich finde, wenn du halt, also klar, Menschen, die genug verdienen, um sich Fair Fashion leisten zu können, es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele Brands, die richtig geile Fair Fashion machen, die nicht halt aussieht, als ob du nur einen Jutebeutel trägst. Und ich finde, diese Menschen haben auf jeden Fall Verantwortung, das stimmt. Aber ich finde halt, wenn du anfängst zu sagen, ja, okay, sobald du irgendwie normal verdienst oder ein bisschen mehr als normal, musst du Fair Fashion tragen. Damit baust du eigentlich noch mehr Druck auf Menschen, die weniger verdienen, weil dann müssen die sich noch dafür rechtfertigen, in welcher Gehaltsklasse die mitspielen, damit sie ihre Fast Fashion rechtfertigen können. Und das ist halt irgendwie wieder so, das ist einfach so nicht sozial.
Ja, man muss an Vivienne Westwood denken. Die hat gesagt, kauf einfach weniger und behalt es dafür länger.
Kauft einfach ein Milf-Shirt und ein Munich-Bikini und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht diesen Sommer.
Und es gibt keinen Rabattcode.
Und keinen Rabattcode, weil nachhaltig. Ich habe versprochen, das erste Mal, wenn 30 Grad sind, gibt es 5% bei Muniac. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen bis jetzt.
Sorry, waren nur 27 Grad.
29, glaube ich, tatsächlich. Zwischendurch. Aber nee, sorry. Ja, aber wir haben noch ein anderes Thema, worüber wir heute reden wollten. Also wenn ihr jetzt denkt, ihr seid durch mit Laufen, dann
jetzt geht's weiter. Beine in die Hand, jetzt wird weitergerannt.
Also ich kann euch sagen, wir haben so ein kleines Briefing hier von unserer Redakteurin bekommen und dieser Punkt, den wir gerade besprochen haben, 45 Minuten, das war ein Satz. Jetzt folgen die restlichen 1,5 Seiten.
Oh. Aber da sieht man mal, wie einen das irgendwie so beschäftigt hat und wie man jetzt krass darüber nachdenkt und deswegen finde ich das auch alles gut, weil man jetzt einfach vielleicht mal drüber nachdenkt. So, Punkt 2. Darf ich kurz sagen, was zu dem Punkt 1, also der Punkt 1 heißt Kliman. Was darunter steht, original, ich zitiere, ein paar Worte, Smiley. So, Punkt 2.
Ja, also es ist ja so, dass wir auch wir regelmäßig eine Triggerwarnung geben, wenn wir über Themen sprechen, die auch retraumatisierend sein könnten. Und da hatte unsere Redakteurin uns darauf hingewiesen, dass das auch so ein bisschen in der Kritik steht tatsächlich.
Mhm.
So eine Triggerwarnung steht ja eigentlich so, oder warnt vor also einem möglichen Auslösereiz. Also wenn jemand ein krasses Trauma erlebt hat, wenn zum Beispiel um Gewalt geht, um sexualisierte Gewalt, um psychische Gewalt, dass man halt weiß, okay, wenn ich heute in einem ganz schlechten, in einer ganz schlechten Grundverfassung bin, dann höre ich mir das vielleicht heute nicht an. Wenn mich das so
aber auch Tod, Essstörungen und so.
Genau, sowas. Und jetzt haben aber auch so ein paar PsychologInnen gesagt, dass so eine Triggerwarnung davor das Ganze noch verstärken kann. Dadurch, dass die Leute dann so krass alarmiert sind und dann, weißt du, am Ende liest du dann den Artikel vielleicht nicht oder hörst den Podcast nicht, aber hast trotzdem, wurdest an dein eigenes Trauma wieder erinnert, allein durch diese Triggerwarnung schon, ne?
Es gibt eine Nachricht, die uns geschrieben wurde. Und zwar, hallo, ich wollte euch lieb bitten, bei solchen Geschichten wie dem, was Layla beim Sex passiert ist, eine Triggerwarnung von sexualisierter Gewalt einzufügen. Mich persönlich hat die Story nämlich ziemlich verstört. Der Typ hatte nicht das Einverständnis von Layla und nun hat sie auch mit gesundheitlichen Konsequenzen zu kämpfen. Vielleicht hat sie es selbst nicht als sexualisierte Gewalt wahrgenommen. Ich nehme es aber so wahr und es macht mich sehr traurig. Aber wie ist das für dich?
Dazu würde ich mich gerne kurz äußern. Also es geht um die Geschichte, wo ich gesagt habe, dass ich Sex hatte. Ich hatte Analverkehr. Im Einverständnis.
Schön.
Schön, ja. Und der Typ hat beim Sex, hat er einfach rausgezogen, also er hat seinen Penis aus meinem Arsch gezogen und hat ihn mir in meine Vagina eingeführt.
Nicht so schön.
Nicht so schön. Und ich war echt so ein bisschen stinkig deswegen, weil ich mir so dachte, das geht halt einfach nicht. Wie kannst du vergessen, dass ich jetzt irgendwie im schlimmsten Fall noch einen Pilz bekomme, den ich natürlich bekommen habe dann in diesem Moment. Und war halt echt sauer und habe das halt auch im Podcast thematisiert, dass ich das halt nicht cool fand. Es war aber für mich in der Situation keine Gewalt, erstens. Mhm. Und zweitens hat der Typ sich mega krass entschuldigt und der war einfach, also er hat gesagt, er war halt gerade so drin, dass er das irgendwie nicht gecheckt hat. Und also ich kenne diesen Menschen ganz gut und
Kleine Anmerkung der Redaktion, Layla lacht.
Das ist einfach nur so, ja, ich habe gerade rausgefunden, dass er eine Freundin hat und musste kurz selbst über mich lachen. Jetzt kenne ich ihn auf jeden Fall besser. Nee, aber es war auf jeden Fall, also in der Situation war es für mich keine sexualisierte Gewalt. Es war zwar nicht in meinem Einverständnis, aber ich habe ja sofort gesagt, dass ich das nicht will und dann haben wir das sofort wieder rückgängig gemacht sozusagen. Und ich finde halt Konsens super wichtig. Ich finde auch Konsens beim Sex zu erfragen auch immer cool. Ich mache aber auch selbst beim Sex Sachen, wo ich denke, das würde dem anderen jetzt gefallen. Und frag nicht bei jedem Schritt, den ich mache, immer nach. Also ich sag nicht, gefällt es dir, wenn ich dich hier küsse? Gefällt es dir, wenn ich dich hier küsse? Magst du, dass ich meinen Finger da lang fahre? Und magst du, dass ich eher Kreise mache oder eher Linien? Weil am Ende habe ich das Gefühl, es geht dann nur noch darum, dass man eigentlich darüber redet, was man macht, ohne dass man irgendwas macht. Und so ein bisschen so im Flow sein, finde ich halt auch geil beim Sex, ne? Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das Gewalt war, überhaupt nicht. Und das muss ich ja für mich einschätzen, weil das war mein Körper. Deswegen finde ich das eigentlich schon fast so ein bisschen übergriffig in dem Moment, wenn mir jemand sowas schreibt, weil das ja meine persönliche Erfahrung ist und wenn die Person getriggert wird dadurch, dann tut es mir halt mega leid, aber dann liegt das wahrscheinlich an den Erfahrungen, die diese Person gemacht hat und dass die Person sich in dem Moment denkt, wenn ich in Laylas Körper gesteckt hätte, dann wäre das für mich eine Gewalterfahrung gewesen und das muss man, glaube ich, krass differenzieren, weil Wahrnehmung ist ja wahnsinnig subjektiv. Und wenn ich das nicht, oder vielleicht habe ich das ja sogar so empfunden und wollte das aber nicht thematisieren oder so. Und dann ist es aber auch meine persönliche Entscheidung. Also ich finde es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Nachricht auch schwierig, weil ich finde, man kann mit sowas auch Menschen viel mehr verstören, als die Situation, die Menschen erlebt haben, sie verstört hat. Und ich finde halt auch, dass das eigentlich, also wenn wir da auch noch eine Triggerwarnung vorsetzen, weil irgendjemand, wenn diese andere Person die Situation so erlebt hätte, dass das die Person dann triggern könnte, finde ich auf jeden Fall nicht gerechtfertigt.
Also diese Triggerwarnung, dass man die überhaupt ausspricht, ich weiß nicht, seit wann das so gang und gäbe ist, vielleicht seit ein paar Jahren eigentlich, ne? Was würdest du sagen, 2-3 Jahre vielleicht, dass das wirklich auch ernst genommen wird?
Also in Amerika war das, glaube ich, also bei den woken Amis, also ja. Nicht, dass die Amis alle woke sind, aber bei denen, die woke sind, war das auf jeden Fall schon früher. Da hat man so CN immer gemacht, Content Note. Und das bestimmt schon 5 Jahre mindestens.
Okay, na, lass es mal 3 in Deutschland sein. Ich spreche das einfach mal so in die Tüte. Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesen Triggerwarnungen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass gerade wenn es um Gewalt geht in jeglicher Form oder um verstörende Inhalte, jetzt ist natürlich die Frage wieder, was ist verstörend, ne? Dass man da eine Triggerwarnung vorsetzt, weil man kann einfach nicht von jedem erwarten, dass er mit dem, wenn er gerade vielleicht, weiß ich nicht, Biene Maya geguckt hat, dass er auf einmal dann, weiß ich nicht, ein Video über Leichen sieht, sozusagen, ne? Also als Beispiel. Oder dass jemand, der sich einen Disney-Film anguckt, dass da werden ja nicht auf einmal mitten im Disney-Film Nachrichtensequenzen vom Krieg reingespült. Also ich finde, da muss man einfach eine Person vorwarnen, einfach damit die Person sich entscheiden kann, möchte ich das jetzt sehen, hören oder möchte ich das eben nicht. Was ich nur ein bisschen empfinde, ist, dass diese Trigger-Warnungen manchmal so ein bisschen inflationär benutzt werden. Und ich hoffe, man versteht mich jetzt nicht falsch, aber wir leben nun mal in einer Welt, wo nicht nur gute Dinge passieren, sondern auch böse Dinge oder Dinge, die schlecht sind. Und wenn ich vor alles eine Triggerwarnung setze, was in irgendeiner Form Menschen verletzen könnte, verschließt man dann nicht auch die Augen vor den Dingen, die schlecht sind? Also ist es eine offene Frage?
Würde ich sagen, nein, weil es geht ja nicht darum, dass man die allgemeine Menschheit schützt, sondern es geht darum, dass man Menschen, die wirklich tiefgehende Traumata erlebt haben, schützt.
Ja.
Und die verschließen ja nicht ihre Augen davor, sondern die leben ja damit jeden Tag.
Das meine ich gar nicht. Aber wenn ich jetzt dir einfach so eine Geschichte im Podcast erzähle, ja, übrigens, damals mit 14, da, ich habe das Gefühl, ich hatte da irgendwie, könnte sein, dass ich eine Essstörung hatte, müsste ich dann davor Triggerwarnung Essstörung sagen?
Also ich finde, nein, das ist aber total subjektiv, ne? Ich finde, wenn du es so erzählen würdest, nein. Wenn du aber anfängst, über deine Gefühlswelt zu sprechen, die du in dem Moment hattest und die du empfunden hast, und auch vielleicht sagst, was du für Tricks benutzt hast damals, um Gewicht zu verlieren, dann oder dass du einfach, dass du schlank sein geil fandest oder weißt du so, dass du da so richtig in deine Gefühlswelt so reinkommst, dann finde ich ja. Weil ja, okay. Da würde ich dann sagen, wenn jemand eine Essstörung hat und dann redet man auf einmal
und vielleicht
darüber,
mittendrin ist,
wie geil man sich gefühlt hat, als man 10 Kilo verloren hat, dann finde ich, ist das so, wow, richtig Trigger. Und dann finde ich, kommt da entweder eine Content-Note oder eine Triggerwarnung davor.
Mhm.
Genauso wie ich ja auch oft irgendwie über so Themen spreche, keine Ahnung, über körperliche Gewalt oder so, die ich erfahren habe. Oder wir sprechen auch super oft über sexualisierte Gewalt. Und ich finde, da gehört einfach auch eine Triggerwarnung davor, sobald es tiefergehend ist. Oder wenn man zum Beispiel darüber spricht, wie TäterInnen eigentlich so von der Öffentlichkeit verteidigt werden oder so, für sowas, finde ich, gehört auch eine Triggerwarnung, weil das ist sowas, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist für Menschen, die schon körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben, wenn sie dann damit konfrontiert werden, wie Leute in der Öffentlichkeit abgefeiert werden, die sowas irgendwie, die bei sowas TäterInnen waren.
Unsere Redaktion hat uns ja eine Sprachnotiz geschickt, die ich nicht gehört habe. Sorry an der Stelle, ich habe es aber nicht geschafft. Aber du hast es ja gehört und ich wusste das. Kannst du mal erzählen, was da drin war in dieser Sprachnotiz?
Unsere Redakteurin hat uns berichtet, dass sie auch Betroffene von sexualisierter Gewalt ist und hat ihre eigene Perspektive darauf nochmal so uns ein bisschen gezeigt. Und bei ihr ist das so, dass sie ganz oft so Themen wie sexuelle Gewalt gar nicht als Wort oder Thema triggern, sondern dass es so super individuelle Sachen sind. Also bei ihr ist das irgendwie ein gelbes T-Shirt oder, also weißt du, so Sachen, die mit diesem Erlebnis zusammenhängen und gar nicht so mit dem Thema an sich. Und dass für sie das ganz oft so eher auch so ein Thema Erwartungsangst ist, dass wenn sie dann diese Content-Note oder Triggerwarnung hört, dass sie mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert wird und gar nicht das Thema an sich, wenn Leute darüber sprechen. Und was sie, glaube ich, auch ganz schlimm findet, ist, wenn das halt so inflationär benutzt wird von Leuten, die eigentlich gar keine tiefgehenden Traumata erlebt haben, sondern die dann einfach sagen, ah, keine Ahnung, hat der Typ hat was Bescheuertes gesagt, das hat mich getriggert, so, ne? Weil das natürlich dann total so richtige Trigger runterspielt, die auch wirklich nicht zu unterschätzen sind, ne? Also Trigger, so psychologisch gesehen, können richtig krasse Sachen auslösen in Menschen.
Ja, ich kann es fühlen, was sie sagt. Also, man muss jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich glaube, das können auch Gerüche sein, Bilder einfach im Kopf sein, wenn die sich wiederholen, sei es in den banalsten Situationen, ne, dass man dadurch getriggert wird. Ich kann es voll nachfühlen. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, das Wort Trigger, dass das inflationär genutzt wird, ich sag das tatsächlich auch, überdenke ich jetzt natürlich auch gerade, ob das richtig ist, wenn man sagt, boah, es triggert mich, wenn der die ganze Zeit in der Nase bohrt oder so, weiß ich nicht, ob das jetzt auch falsch ist.
Also ich benutze es tatsächlich auch ziemlich oft, aber ich glaube, ich habe eh so einen Sprachgebrauch, auch so gerade im Privaten, wo ich über so psychische Angelegenheiten oder auch so meine eigenen tiefen Abgründe sehr humoristisch mit umgehe und auch so sehr locker drüber rede, obwohl das eigentlich so super intense Themen für mich sind. Und da bin ich halt zum Beispiel, glaube ich, auch so, gerade was so Dating und Beziehungen angeht, sage ich, glaube ich, auch oft, dass ich getriggert werde. Und das meine ich aber auch irgendwie so. Also das meine ich wirklich tatsächlich, ich das von tiefer gehenden Traumata. Aber ich glaube, ich spiele das oft so runter und dann wirkt es auch nicht so ernst. Weißt du, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin halt so selbstironisch, wenn ich über mich rede.
Ja.
Dass ich da, glaube ich, oft meine eigenen Grenzen überschreite, wenn ich eine Geschichte erzähle. Und dann sage ich so, ja, und dann hat mich das getriggert, ist ja. Ja, und dann rede ich vielleicht über einen Typen, der sich irgendwie so mir gegenüber krass narzisstisch verhalten hat. Und dann sage ich, ja, das hat mich krass getriggert. Und es klingt irgendwie so wie Nasepuppeln, aber für mich ist das wirklich ein Trigger. Also, weißt du? Und deswegen ist es, glaube ich, so, ja, man muss sich da krass hinterfragen, weil am Ende verschwimmt das so alles in so einem großen Brei und dann ist es auf einmal nur so ein Sprachgebrauch und das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
Na, letzten Endes ist ein Trigger, es ist ein englisches Wort, es bedeutet ja nicht mehr als Auslöser. Ne? Wir verbinden natürlich ganz konkret was damit, was ein Trigger ist, aber im Prinzip ist es ein Auslöser für einen Vorgang, für ein Gefühl, das man hat, für eine Empfindung.
Also wir packen euch auf jeden Fall noch so ein paar Links in die Shownotes zu Artikeln, die darüber gesprochen haben und teilweise auch Studien, die sich damit beschäftigt haben. Wenn es euch interessiert, schaut es euch mal an. Ich würde auf jeden Fall gerne weiter Triggerwarnung benutzen, weil ich finde nicht, dass wir inflationär hier machen. Lustigerweise haben wir, nachdem wir gestern darüber gesprochen haben, noch eine Nachricht auf Instagram bekommen.
Mhm.
Eine Hörerin hat uns nämlich geschrieben, Mädels, was haltet ihr von einer Triggerwarnung, wenn es um komischen Geschmack im Mund geht? Ich war gerade am Essen und da kamen direkt alte Geschichten und Erinnerungen an diesen Geschmack im Mund hervor. Zwei Lachsmilies. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Ding, also es ist, glaube ich, lustig gemeint gewesen, aber also jetzt im Zusammenhang mit der heutigen Folge versteht ihr das vielleicht so ein bisschen. Es ist halt nicht irgendwie, wenn man irgendwas eklig findet oder irgendwas blöd findet oder nervig oder anstrengend, dass man das in diesem Zusammenhang benutzen sollte. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal drauf achten.
Ja, voll. Ich glaube, weil man darf nicht, nur weil einen selber etwas eben nicht triggert oder man geht ja immer von sich selber aus. Ich tue das auch. Man darf aber nicht bei Themen wie zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ja, aber sexualisierte Gewalt, ich kann mir alles darüber anhören. Oder Essstörung, ja, kann ich mir alles darüber anhören. Nur wenn man selber das kann und kein Problem damit hat, egal ob man selber etwas in dem Zusammenhang erlebt hat oder nicht, kann man halt nicht anderen Menschen vorschreiben, wie sie empfinden sollen. Also es ist falsch auf jeden Fall einfach zu sagen, ja, die sind überempfindlich, die sind viel zu sensibel. Nee, du weißt nicht, was das in den Menschen auslöst. Das kann, ich will es gar nicht nachempfinden, was das in Menschen auslösen kann. Das ist ja teilweise Schockzustände, die sich wirklich körperlich und psychisch extrem auswirken können, auslösen. Das darf man nicht unterschätzen, die von sich selber da ausgehen. Ja, deswegen Triggerwarnung, ich finde das auch gut. Und vielleicht benutze ich auch das Wort Trigger nicht mehr so ganz inflationär. Guter Impuls auf jeden Fall.
Es ist ja auch voll oft beim Thema mentale Gesundheit, dass so Begriffe dann so inflationär benutzt werden, auch von Menschen, die gar nicht so Kontakt damit haben.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Traumaneid ist oder so. Weißt du? Das klingt so bescheuert, aber verstehst du, was ich meine? Also, keine Ahnung, ich habe sehr viele Traumata in meinem Leben gehabt und habe sie bestimmt auch immer noch. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich da mit Leuten rede, die so gar keine Berührungspunkte mit so Themen hatten, was ja mega geil ist. Herzlichen Glückwunsch, ich bin super neidisch. Also ich habe das Gegenteil, ich habe Mental Health Neid auf jeden Fall. dass die Leute dann so ein bisschen so, dass sie auch mitreden wollen, weißt du? Ich hatte letztens zum Beispiel auch so, das ist auch wieder so ein Beispiel, ich hatte letztens so ein Gespräch mit einer, die Armenierin, also genau, beide Elternteile sind aus Armenien und sie ist aber in Deutschland geboren Und ich hatte so ein Gespräch mit ihr über Rassismus und auch so über Migrantenkids untereinander und so weiter. Und da hat sich halt so eine dazugesetzt, die mag ich auch voll gerne, so no hate. Aber die hat dann so mitgesprochen und dann kam sie irgendwann so auf, ach, ich hätte niemals gedacht, Leila, dass du gar nicht ganz deutsch bist. Ich lese dich überhaupt nicht als Migrantenkid und so weiter. Wo ich dann schon so dachte, ja, okay. Aber dann meinte sie so, naja, aber dann müsste ich ja eigentlich auch, weil irgendwie mein Vater ist halb Pole. Und weißt du, und das war dann so, gerade nicht deine Unterhaltung einfach. Gerade nicht deine Unterhaltung, wenn du eine Meinung dazu hast, okay. Aber vielleicht, weißt du so, man muss nicht, vor allem bei so negativen Sachen, man muss nicht immer alles Negative auch empfinden.
Auf sich selbst auch beziehen, ja. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es einfach wichtig ist, dass Menschen, die sich durch irgendwas getriggert fühlen, dass man die in Schutz nimmt. Dass man den Schutz gewährt und die davor schützen will vor diesen reproduzierten Traumata und nicht einen reindrückt. Mehr ist es doch nicht.
Ja.
Ja, jetzt grinsen wir uns an. Was soll das heißen? Ist die Sendung zu Ende?
Ja, irgendwie ist sie jetzt zu Ende, aber es war schon wieder so ein abruptes Ende. Also ja, falls ihr wollt, könnt ihr jetzt euch noch ein bisschen dehnen, während ihr unser Outro anhört.
Dehnen ist gut für die Muskeln. Ich finde, man könnte auch mal ein bisschen, während man sich dehnt, weil da läuft man ja auch dann nicht mehr so schnell und hat schnelle Bewegungen. Generell könnte man sein Handy nochmal in
Hand nehmen.
Ich schäme
mich immer, wenn du zu Bewertungen aufrufst.
Kein Problem, ich habe da überhaupt gar kein Schamgefühl. Ihr könnt euer Handy in Hand nehmen, jetzt nochmal den Oberschenkel richtig durchstraffen und dehnen. Es tut gut, ne? Ja. Aber da kann man mit dem Daumen auch gleichzeitig auf ein Sternchen drücken. Ey, wir brauchen das, wir freuen uns darüber. Wir sind ja nur ein kleiner, geblacklisteter Podcast, der jedes Sternchen brauchen kann. Deswegen unterstützt uns.